das Thema Brand Awareness und Marketing Investments in den Upper Funnel ist eine Diskussion immer und überall. Und so eine Brand Awareness Kampagne hat natürlich in der Regel einen geringeren ROAS, als wenn du in den Lower Funnel gehst und wirklich pur auf Performance Marketing setzt. Es ist in jeder Firma das Gleiche gewesen, immer dieselben Diskussionen. Wir schauen, um ehrlich zu sein, schon auf beides und haben auch sehr gute, sehr positive Effekte messen können.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast Andreas Lotz, Director Amazon Europe bei der Electrolux-Gruppe. Dazu gehören unter anderem Marken wie AEG. Moin Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo, morgen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich war natürlich nochmal vorher auf deinem LinkedIn-Profil und habe gesehen, Mensch, irgendwie da haben wir einen der erfahrensten Leute, würde ich sagen, im Marktplatz-Business dabei. Wenn man sich so die vorherigen Stationen anschaut, du warst für UFEX, Roto, Puma tätig. Gerade Roto habe ich irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so eine Schmiede für Marktplatzmacher. Ich kann zum Beispiel also direkt irgendwie 2-3, so Frank Holzweißig, Benjamin Appenseed von Victorinox, Lutz ist da, meine ich, heute. Also da ist ja echt irgendwie einiges entstanden. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Erzähl doch gerne mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
Genau, sehr gerne, ja. Mein Name ist Andreas Lotz. Du hast den Titel schon richtig gesagt, jetzt seit 2,5 Jahren bei Electrolux. Sitze hier im schönen Nürnberg. Dort ist auch die Zentrale, die Deutschland-Österreich-Zentrale von Electrolux. Du hast gesagt, ich habe schon ein paar Stationen gemacht, gerade auch im Bereich E-Commerce. Damals angefangen mit so ein bisschen E-Commerce bei UBEX, haben wir einen Reithelm-Konfigurator, war so mein erster Kontaktpunkt als Projektleiter damals für E-Commerce und wollte dann mehr und so kamen noch ein paar Stationen dazu und es ging wirklich querbeet, also alles E-Commerce von D2C, Marketplaces, bei Roto, dann auch der eigene Webshop irgendwo mit dabei und ja, spannende Station und jetzt seit 2,5 Jahren wirklich voller Fokus auf den Amazon Vendor für Europa, für Electrolux.
Spannend. Hast du dir die Branche mit MDA und Co., das ist ja schon eine besondere Branche, ne, wenn wir jetzt irgendwie teilweise von irgendwie Kühlschränken, Waschmaschinen und Co. sprechen, dann ist das ja was anderes als jetzt UFEX, Roto und Puma. Hast du dir das bewusst ausgesucht, da nochmal so einen Branchenwechsel zu machen oder wie ist das entstanden?
Also ganz bewusst, um ehrlich zu sein, nicht. Wir haben ein alter Kollege und ich bei Puma immer gesagt, ach, im Endeffekt E-Commerce ist, das Grundprinzip bleibt gleich, ja, und wenn wir morgen Kühlschränke verkaufen bei Puma, dann machen wir das auch mit. Also haben wir immer so einen Spaß gesagt. Ich sag mal, das Grundprinzip ist ja tatsächlich, bleibt gleich, ne? Also wir listen die Produkte, wir machen Content, wir machen Werbung, wir machen Performance-Marketing, alles mit dabei. Natürlich ist jetzt die Krux liegt dann vor allem in der Supply Chain. Wenn wir uns jetzt anschauen, ein T-Shirt kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Kühlschrank, mit einer Waschmaschine oder mit einem Trockner. Das ist ganz klar. Aber so, ansonsten die Listung, das Grundprinzip von E-Commerce bleibt natürlich enthalten oder bestehen. Ich habe es jetzt nicht bewusst gewollt, dass ich unbedingt in diese Branche wollte. Es hat sich ergeben. Finde den Job auch total spannend, auch die Produkte spannend. Mein Chef lacht mich ehrlicherweise immer aus, wenn ich sage, so eine Waschmaschine hat schon auch einen gewissen Sex-Appeal. aber es ist so, ja. Also auch eine Waschmaschine benutzt du trotzdem jeden Tag und willst auch, dass die irgendwo ein bisschen hübsch aussieht, in dein Zuhause reinpasst. Gerade jetzt, wenn du die nicht im Keller hast, in einem, ich sag mal, zugesperrten Raum, sondern vielleicht irgendwo hast in einem Raum, in dem auch Besucher reingehen, in dem mehr los ist. Also von dem her spannender Bereich, spannende Produkte und natürlich ja komplett anders als die Produkte vorher.
Ja, das ist schön erklärt. Okay, und hat es mit den Puma-Kühlschränken leider nicht geklappt? Dann hast du gesagt, Mensch, dann ist ja ganz schön, dass das dann bei der Electrolux-Gruppe hinhaut. Erzähl doch gern mal, Erzähl dir mal ein bisschen was über die Electrolux-Gruppe. Dazu gehören ja wirklich große Marken wie AEG. Ich kenne jetzt nicht die genaue Markenbekanntheit von AEG, aber ich würde schon sagen, dass die insbesondere im deutschen Raum sehr, sehr hoch ist. Nimm uns mal mit so in das Unternehmenskonstrukt. Was gehört alles dazu?
Genau, sehr gerne. Also die Electrolux Group hat den Hauptsitz in Stockholm in Schweden und es gehören tatsächlich einige Marken dazu, auch Lizenzgeschäfte, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, sonst sind wir, glaube ich, morgen noch nicht fertig. Aber die Hauptmarken sind tatsächlich AEG und Electrolux und die Produkte sind, ja, ich sag mal, die gleichen oder die gleiche Branche. Alles dreht sich um den Haushalt. Also wir haben bei beiden Marken Waschmaschinen, Trockner, Öfen, Kochfelder, Abzugshauben, aber dann auch eben die kleineren Geräte wie Staubsauger, Küchenmaschinen, Mixer und so weiter. Ja. Ganz, ganz groß oder das heißt ganz groß, ganz viel auch in Richtung Bügeleisen. Die verkaufen auch ganz gut an Amazon, um ehrlich zu sein. Und die Marken sind dann tatsächlich in A-Brand Strategies, so haben wir es genannt, bei Electrolux aufgeteilt. Hauptsächlich in Länder. Also es ist nicht zu 100% ja, ausgeschlossen, dass eine Marke in einem Land verkauft wird und die andere nicht. Aber das Grundprinzip ist so. Also du siehst jetzt AEG vor allem in Deutschland. Da wirst du kaum Electrolux sehen und dann auch nicht von uns verkauft. Also dann gibt es meistens irgendwelche 3P-Seller, die das machen. Dann haben wir in Schweden natürlich die Marke Electrolux, da kommt die her. Und auch dort wird jetzt eher kein AEG-Produkt sichtbar sein von uns. Und so ist das Ganze aufgeteilt in die europäischen Länder.
Ja, und ist Marktplatz für euch denn als wirklich wichtiger Kanal klar gesetzt? Also ist ganz oben auf Geschäftsführungsebene das Thema Marktplatz Priorität oder wird es einfach so mitgemacht?
Es kommt ein bisschen tatsächlich aufs Land an, ja, aber prinzipiell müssen wir auch trennen zwischen jetzt dem reinen Marktplatzmodell, was von unserem D2C-Team oder den D2C-Teams in den Ländern gemacht wird. Also wenn wir jetzt über den Seller reden oder über Otto Market etc., da ist wirklich eine strikte Trennung mit den Chinese Walls, die wir haben müssen auch, ne, zwischen B2B und D2C. Also das wird darüber gemacht und ist dann auch schon ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Also gerade die eigenen Webshops und die Marktplätze werden sehr hoch angesetzt. Und für mich im Amazon-Vendor-Bereich, wir gehören zum B2B-Team natürlich in dem Fall. Und Amazon ist da auch sehr, sehr hoch aufgesetzt für Europa. Einfach weil, ja, also riesen, riesen Endkundenreichweite, riesen Marktplatz. Man kann die Marke gut darstellen, man kann die Produkte gut darstellen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ja auch neue Studien. So neu sind sie auch wieder nicht, aber es gibt ein paar Studien zum Thema, wo fängt der Endkonsument denn an zu suchen? Und mittlerweile ist für die großen Länder in Europa ja so, dass ja, mehr als 60% der Leute, die online kaufen wollen, die gehen nicht mehr auf Google und suchen ein Produkt, sondern die fangen direkt bei Amazon an. Und dementsprechend ist der Kanal sehr hoch aufgesetzt. Also wir haben da viel Aufmerksamkeit auch aufs Thema Amazon und auch zu Recht. Ja. Und da gibt es auch eben eine neue Studie von Deutschland und der UK, dass wenn ein Kunde jetzt online sich ein Produkt sucht, will er es gerade im Großgerätebereich auch nochmal offline sehen. Also das heißt, es gibt jetzt einen Zusammenhang, ich glaube, die Studie ist ein Jahr oder 1,5 Jahre alt, dass die Leute, die dann online nach einer Waschmaschine oder einem Herd suchen, dann auch offline zu einem Mediamarkt zum Beispiel gehen und dann sagen, hey, ich habe mir das Produkt angeschaut von AEG, ich will dieses Produkt haben, aber ich will es vorher nochmal anschauen. Also das heißt, dieser Zusammenhang ist natürlich für uns sehr, sehr spannend und den werden wir auch, ja, ich sag mal, nutzen, um noch ein bisschen weiter Fokus auf Amazon auch zu legen für uns.
Ja, faszinierend. Und ist dann auch Teil der Studie gewesen, wo dann letztendlich gekauft wird, weil wir ja schon sehen, dass da häufig, jetzt gar nicht nur speziell auf euch bezogen, aber natürlich ein gewisser Preisvorteil online herrscht, gerade wenn die Ware über Handelspartner angeboten wird, man sich dann natürlich auch als Handelspartner über den Preis differenzieren kann, dass dann der tatsächliche Kauf dann online stattfindet. Also ist, kann man sagen, dass die Customer Journey online beginnt, so, weil ich da sehr gut vergleichen kann, mir Bewertungen anschauen kann. Dann habe ich nochmal diese Offline-Experience über Mediamarkt und Co., um vielleicht das Ganze auch nochmal haptisch wahrzunehmen. Und endet die Customer Journey dann doch wieder online im Kauf? Ist die Studie so weit gegangen?
Die Studie ist tatsächlich nicht ganz so weit gegangen, beziehungsweise halb so weit gegangen, um ehrlich zu sein. Also genauso wie du sagst, die Customer Journey fängt online an und hört dann oft mit dem Kauf im Laden auf. Also da gab es einen klaren Zusammenhang. Soweit ich weiß, hat die Studie jetzt nicht gemessen, wie viel dann wieder zurückgehen ins Online-Geschäft, weil ich weiß nicht, ob es möglich wäre, das überhaupt so zu messen. Das heißt, der Einfluss ist da und wir nehmen es natürlich gerne mit. Ja? Und unser Anspruch im europäischen Amazon-Team ist eben, das Produkt oder unsere Produkte so gut darzustellen, dass der Kunde dann offline eben nicht zur Konkurrenz wechselt, sondern wirklich bei dem Produkt bleibt und dann auch gezielt im Geschäft, im Laden sagt, ich will dieses Gerät haben und es dann auch kauft.
Ja, ich finde das irgendwie ganz interessant, ne? Da mal einfach so mit ein bisschen Fantasie, um in die Zukunft zu schauen, das ist ja so ein bisschen dieser Closed-Loop-Measurement-Ansatz. Das heißt irgendwie, dass man irgendwo als Plattform alle Touchpoints kontrolliert, um es nachher auch sauber auswerten zu können. Und wir sehen ja, dass diese reinen Offline-Händler doch zunehmend irgendwie auch Probleme bekommen. Ein bisschen abhängig je nach Bereich und dass da durchaus irgendwie jetzt auch neue Offline-Konzepte irgendwie entstehen müssen. Und anhand von dem Beispiel sieht man ja, wie so eine Customer-Journey verlaufen kann. Und vielleicht ist es ja durchaus so ein Modell der Zukunft, dass eben auch große Online-Player wie Amazon einfach auch offline diese Touchpoint-Möglichkeiten schaffen müssen in bestimmten Produktkategorien, um die Kundenexperience dann halt eben zu verbessern, aber eben auch die Messbarkeit. Ne? Das heißt, vom ersten Kontaktpunkt, okay, ich habe mir das Ganze online angeschaut, hatte dann offline nochmal einen Touchpoint, um Haptik etc. irgendwie zu checken und kann dann immer noch prüfen, okay, wurde es dann eben offline bei mir gekauft oder online. Finde ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken, sich zu überlegen als Online-Plattform, okay, in welchen Bereichen muss ich denn eigentlich auch offline Touchpoints ersetzen, weil das eben fest in der Customer Journey verankert ist.
Definitiv, ja. Ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Also wenn man sich's anschaut, ich glaube, als ich angefangen habe bei Electrolux vor 2,5 Jahren, da gab es in vielen europäischen Ländern tatsächlich nicht den Anschlussservice von Amazon. Also ja. Gerade für unsere Produkte ist es ja auch wichtig, weil der Endkunde will natürlich seine Waschmaschine auch eventuell in den Keller oder in den ersten Stock oder sonstiges getragen haben und dann auch einen Anschlussservice haben oder einen Service, der dir die alte Waschmaschine abschließt oder den alten Herd abschließt. Und das gab es tatsächlich nicht in allen europäischen Ländern. Da war damals vor 2,5 Jahren, Deutschland gab es schon, aber ich glaube in UK zum Beispiel, in Frankreich etc., da gab es das noch gar nicht. Also das heißt, da hat sich auch viel getan und hat auch Amazon ja relativ offen kommuniziert, dass sie da ein Problem haben und was daran ändern wollen. Und ja, wie man Amazon kennt, wenn sie dann mal was ändern wollen, dann machen sie es auch relativ schnell und zügig und finden dann auch Wege, das zu tun. Also, und ich glaube, der nächste Punkt, du hast es angesprochen, wie kann ich den Endkunden, ich sage mal, es klingt doof, aber davon abhalten, dann in den Offline-Handel zu gehen und dort Geld auszugeben, sondern wie behalte ich den Kunden online und erfülle vielleicht auch irgendwo Virtual Reality oder sonstiges, damit ich auch mein Produkt im Raum sehen kann. Und ich glaube, vielen Menschen, vielen Kunden geht es genau darum. Die wollen das Produkt anfassen, die wollen es in ihrem Raum sehen und die wollen sich vorstellen können, wie sieht es denn aus, wenn es da ist. Und ich glaube, da wird gerade viel gemacht. Aber ich weiß nicht, ob du es ersetzen kannst zu 100%. Also ich denke, wir werden es noch einige Jahre sehen, dass die Leute doch auch gerne große Produkte, große Geräte offline kaufen, einfach weil sie es anfassen wollen, weil sie es messen wollen, weil sie sehen wollen, wie sieht es denn wirklich live aus.
Ja, das ist herrlich. Ich habe auch wirklich, also ich habe direkt im Kopf gehabt, meine Freundin neulich, wir haben uns hier ein neues Regal geholt und wollten das eigentlich online bestellen und hat sie gesehen, Mensch, das gibt es hier auch vor Ort. Und dann hat sie einen Zollstock eingepackt, hat mich eingepackt und sind wir dahin. Und dann waren wir wieder zu Hause nachher und dann hat sie den Zollstock da irgendwie angesetzt. Aber ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum, weil man hat dann ja doch teilweise, gerade bei Produkten, wie du jetzt auch sagst, Mensch, da steht nachher frei in der Küche vielleicht so eine so eine Waschmaschine oder so ein Kühlschrank, dass man doch nochmal gucken will, okay, wie wirkt die Farbe, wie wirkt die Haptik. Weil ich glaube auch, dass die Leute sich so ein Rücksendeprozess, das ist nicht so, du kannst nicht einfach wie eine Kerze oder so, ne, was dir irgendwie nicht gefällt, dann von der Haptik kannst du nicht so einfach zurückschicken, sondern ich glaube, da ist die Hürde schon nachher größer. Wenn du dann irgendwie so einen Kühlschrank bei dir in der Wohnung stehen hast, okay, da muss jetzt zurück, dann packe ich ein Etikett drauf und dann geht's los. Und dementsprechend ist natürlich so super wichtig, dass man eben auch diesen Installationsservice und diese technische Installation halt richtig gut macht, um den Kunden auch Sicherheit zu geben. Du sagtest jetzt, dass da einiges passiert ist. So, wir haben bei Moosehead tatsächlich auch einige von genau solchen Cases auch gemacht in den letzten Jahren. Das heißt, ich habe da schon einen ganz guten Blick drauf. Trotzdem würde es mich auch sehr interessieren, wie du darauf schaust. Es gibt sicherlich auch viele Hörer und Hörerinnen, die sich das aktuell schwer vorstellen können. Das heißt, gib uns doch mal einen Überblick, wie ist denn jetzt gerade die Möglichkeit von so einer technischen Installation, also wie läuft es ab, wenn ich jetzt ein AEG oder Electrolux-Produkt auf Amazon bestelle?
Genau, also im Endeffekt bietet Amazon jetzt seit, ja, ich glaube 1,5 Jahren wirklich flächendeckend auch diese Installationsservices an. Ne? Auch, dass dein Herd installiert wird. Also alles, was einen Stecker hat, kann Amazon mittlerweile installieren und macht es. Ich glaube, zumindest haben sie da angefangen, ich glaube, es ist immer noch Hermes Installationsservice. Was sie nicht haben oder aktuell noch nicht dürfen, ist alles, was ein Elektriker braucht. Also wenn du eben keinen Stecker dran hast, sondern dort Kabel verbinden müsstest etc., das dürfen sie, soweit ich weiß, aktuell noch nicht. Aber ich denke auch, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, dass sie das machen dürfen. Wie es konkret abläuft, ist im Endeffekt nicht so viel Unterschied wie zum reinen D2C oder eigenen Webshop. Also der Kunde legt sich jetzt so eine Waschmaschine in den Warenkorb, kauft, ja, und kriegt dann eigentlich von Hermes Installationsservice eine Zeit genannt, die innerhalb von, ja, je nach Verfügbarkeit 3 bis 10 Tage mittlerweile ist. Und dann kommen die, bringen dir deine Waschmaschine, schließen auf Wunsch die alte ab, die neue an, und dann steht das Produkt genau dort, wo es hin soll und wird angeschlossen. Die nehmen auch den Verpackungsmüll mit, ich habe auch schon ein paar große Sachen online bestellt. Das finde ich persönlich immer ganz spannend, weil ansonsten ist direkt die Mülltonne voll, wenn du das wieder hast. Wir haben natürlich ein paar Besonderheiten, also so ein Herd oder so ein Kochfeld, da braucht man ein bisschen andere Installationen als jetzt einfach nur für die Waschmaschine. Auch das macht Amazon mittlerweile, wie gesagt, solange ein Stecker dran ist und jetzt keine Installation in die Wand gemacht werden muss. Da läuft es ein bisschen anders. Da sind wir auch sehr stolz, dass wir die Schritte der Installation deutlich reduzieren konnten mit unseren neuen Geräten. Ja, natürlich noch nicht mit den alten, aber mit den neuen Geräten. Und wir geben dann diese Installationsanleitung an Amazon oder an Hermes weiter. Und die gehen dann auch zum Kunden und können da wirklich im Vergleich zu vor 1,5 Jahren deutlich Zeit sparen. Ja. Zeit ist Geld, vor allem bei solchen Installationen. Und da haben wir viel dran gearbeitet, auch mit AEG und Electrolux, dass wir die gleichen Schrauben verwenden, dass wir ein paar Installationsschritte weglassen können, die einfach auch schneller gemacht werden können. Und ja, das spielt natürlich dann auch Hermes in die Karten, wenn die eben nicht 5 Kunden pro Tag machen können, sondern vielleicht 7, 8 oder 9 Kunden und sich da auch nochmal Geld sparen.
Alright, ja, sehr spannend. Danke für den kleinen Ausflug. Dann lass uns noch mal ein bisschen über eure Company-Struktur gerade jetzt irgendwie in Bezug auf Marktplatz sprechen. So, ihr seid sicherlich irgendwie auf den gängigen Marktplätzen, sind eure Produkte zu finden, das heißt irgendwie ein Otto, Kaufland, eBay und Co. Trotzdem habt ihr natürlich eine gewisse Größe, wo natürlich intern auch so Chinese Walls eine Rolle spielen. D2C, das heißt irgendwie so ein Seller, wird auch nochmal separat betrachtet. Du verantwortest den Vendor. Gib uns doch gerne einen Überblick, wie ihr da intern so aufgestellt seid und wie auch dein Team aussieht.
Genau, also ganz prinzipiell ist AEG und Electrolux so aufgeteilt, dass wir 2 große Bereiche haben. Ne? Kitchen Retail haben wir es genannt, also die ganzen Küchenfachhändler, jetzt gerade im Großgerätebereich. Und dann Electrical Retail, wo jetzt alles drunter fällt, wie ein Mediamarkt, ein Amazon, Coolblue natürlich und wie sie alle heißen. Also alle Marktplätze, die auch da sind, die offline sowohl als online auch verkaufen, ein Otto. Und dann haben wir noch einen großen Bereich, also das ist alles B2B. Und dann haben wir einen großen D2C-Bereich, der die eigenen Webshops betreut, der eben auch die 3P-Seller-Modelle betreut, etc. Also das ist der ganz grobe Aufbau. Zu Amazon selbst sind wir auch getrennt natürlich in Vendor und Seller. Wir haben ein paar Länder, den Seller Live zum Beispiel in Deutschland, da arbeiten wir im hybriden Modell. Du hast gesagt, die Chinese Walls nehmen wir sehr ernst bei Electrolux und halten uns auch dran, was uns da der Gesetzgeber natürlich vorgibt und arbeiten somit getrennt. Ja? Also wir haben keine geteilten Ranges oder sonstiges. Wir sind da wirklich aufgeteilt in diese zwei Bereiche. Wie wir aufgestellt sind, also ich habe drei Leute in meinem Team, die sitzen alle drei als Direct Reports in Stockholm tatsächlich und kümmern sich um, ich sag mal, die europäischen Belange von Amazon. Ich glaube, du hast eingangs gesagt, irgendwo in der Studie steht es auch, ja, Amazon ist Europa getrieben. Also die sehen diese einzelnen Länder nicht mehr, die sehen ein Europageschäft und dementsprechend arbeitet auch Amazon.
Lass uns mal in den Bereich Retail Media ein bisschen eintauchen. Du hast gesagt, Performance Marketing ist in Stockholm. Das heißt, das läuft gar nicht jetzt über dein Team oder also macht's das Team in Stockholm? Macht ihr das 100% in-house? Macht ihr das teilweise mit Partnern? Wie seid ihr bei Retail Media aufgestellt?
Genau, also ich glaube jetzt nicht, dass wir komplett in alle Details reingehen können oder dürfen, aber also wir haben zentrale Teams wie mein Team, was ein Sales-Team ist. Wir haben ein Marketing-Team, was zentral sitzt und die kümmern sich ja oder koordinieren das ganze Thema Media-Spend, Performance-Marketing etc. gerade für Amazon. Und wir arbeiten da intern, wir haben aber auch natürlich Agenturen, die uns helfen, gerade im Bereich Content-Erstellung, Content-Optimierung, A-Plus Premium, wird nicht alles in-house gemacht und genauso geht es über Performance-Media-Kampagnen. Ja, also da arbeiten wir auch mit Agenturen zusammen für ganz Europa und so haben wir das Ganze aufgestellt.
Ja, spannend. Und wir sehen ja schon so eine Entwicklung, dass die Marktplätze, insbesondere Amazon, ja in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen im absoluten Lower Funnel stattgefunden haben. Das heißt, da ging es irgendwie eigentlich nur um den Verkauf und weniger um Markenbildung. Obwohl das natürlich manche Marken natürlich trotzdem gut funktioniert hat. Es war bei den meisten Unternehmen doch eher im Lower Funnel so. Jetzt sehen wir, dass so eine Plattform wie Amazon sich immer mehr reichweitenstarke Formate holt und eigentlich immer mehr auch zur Media-Plattform wird. Ne? Das heißt, wir reden da teilweise von Rechten an Sportrechten, NBA, Fußball Champions League, Bundesliga, um auf Deutschland zu sprechen, zu kommen und so weiter. Es gibt auch Amazon Freebie, viel auf Prime Video. Und es wird eben immer mehr Upper Funnel und dementsprechend auch interessanter für Marketing, weil es natürlich auch gewisse Vorteile im Hinblick auf Messbarkeit bis zum letztendlichen Kauf und so mit sich bringt. Ist das ein Thema, wo ihr irgendwie unterscheidet zwischen Upper und Lower Funnel und setzt sich dann Marketing mit Sales zusammen? Läuft das alles über deinen Tisch? Wie guckst du darauf?
Das ist ein spannendes Thema, weil ich kann dir sagen, egal in welcher Firma ich bisher war, das Thema Brand Awareness und Marketing Investments in diese Richtung, in den Upper Funnel, ist eine Diskussion immer und überall. Weil natürlich die erste Frage ist, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ich brauche Budget für Marketing, ist die erste Frage, okay, wie ist dein ROAS oder wie ist dein ROI? Ja, und so eine Brand Awareness Kampagne hat natürlich in der Regel einen geringeren ROAS, als wenn du in den Lower Funnel gehst und wirklich pur auf Performance Marketing setzt. Und es ist in jeder Firma das Gleiche gewesen, immer dieselben Diskussionen. Wir schauen, um ehrlich zu sein, schon auf beides. Also wir haben auch Brand Awareness Kampagnen mit Amazon zusammen schon gemacht und machen es jetzt auch wieder. Also wenn du Prime Video anschaust oder auch mal das ein oder andere Sportevent, dann wird dir hoffentlich auch die ein oder andere AEG oder vielleicht auch mal eine Electrolux, gut in Deutschland eher AEG-Kampagne auffallen, hoffentlich. Dann denk an mich bitte. das machen wir schon und haben auch sehr gute, sehr positive Effekte messen können. Einfach weil das Thema, du hast es angesprochen, das Thema Brandbuilding halt immer wichtiger wird, weil welche Brand wird gesucht auf Amazon, welche Produkte werden gesucht. Und da sehen wir eigentlich schon einen Uplift und einen Zusammenhang zwischen diesen Kampagnen und dann auch Sales in den darauffolgenden Tagen, Wochen und so weiter. Also da haben wir positive Effekte messen können. War ein harter Kampf, wie gesagt, überall, nicht nur bei Electrolux, solche Budgets dann auch zu bekommen. Aber es kann sich lohnen. Also ich bin da großer Fan davon. Aber natürlich ist auch so, am Ende des Tages zählt natürlich das Geld, was man verdient, egal auf welcher Plattform.
Ja, und das ist, finde ich, ein total spannender Punkt, weil was Amazon natürlich schon hat, diesen Closed-Loop-Measurement-Ansatz, das heißt, den Anspruch, Full-Funnel umzusetzen, gelingt denen ja. So, das heißt, sie können auswerten über die Amazon Marketing Cloud, da haben wir in unserer Software Up natürlich auch einige Dashboards zu gebaut, dass man genau solche Sachen halt auswerten kann. Und da kriegt man es ja hin, den ersten Touchpoint, sagen wir jetzt mal irgendwie bei Prime Video, bis hin zum späteren Kauf in ein paar Wochen über vielleicht eine Sponsor Products Anzeige auszuwerten. Und dann kann man sagen, okay, diese Prime Video Kampagne hat darauf eingezahlt, dass ein paar Wochen später ein Kauf stattgefunden hat. Und das finde ich irgendwie, das finde ich faszinierend und das finde ich besonders auch gegenüber anderen Marketingkanälen, also da, wo Marketing sonst Geld rein investiert, sei es jetzt irgendwie TV und Co. Du kannst die Zielgruppensegmente nicht so genau auswählen und du kannst vor allen Dingen nicht nachverfolgen, was passiert denn in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, was ist der Effekt? Und ich glaube, da kommen wir in eine Zeit jetzt, wo sich für Marketingabteilungen und CMOs so viel ändern wird, weil sie sich ganz anders messbar machen müssen, weil natürlich muss die Frage erlaubt sein, wenn es Kanäle gibt, wie jetzt Amazon, wo man das Ganze von Anfang bis Ende auswerten kann, dann muss natürlich die Diskussion auch stattfinden, okay, andere Kanäle, wie zum Beispiel TV oder YouTube und so, wo wir viel Geld für Brand Awareness ausgeben, das aber nicht so genau messen können, ist es halt irgendwie richtig, da den Großteil des Budgets halt zu allokieren.
Genau, absolut. Also du sprichst mir aus der Seele. Genau damit oder diese Daten verwenden wir jetzt auch, um möglich, wie es Neudeutsch so schön heißt, data-driven decisions auch machen zu können. Und da hat Amazon wirklich für mich einen wirklich sehr, sehr großen Vorteil, weil so wie du sagst, ja, wir können von Anfang bis Ende alle Daten irgendwo messen, wir können alles nachvollziehen, wir können alles in die Waagschale werfen und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und auch für uns ein Argument, dann nochmal zu unserem CMO, zu unserer Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, hey, pass mal auf, Kollegen, es hat funktioniert. Also heute oder wir haben vor 2 Wochen Werbung gespielt bei Prime Video und wir können nachvollziehen, dass die Leute dann auch im Zusammenhang vielleicht nochmal mit DSP-Marketing, was wir auch machen, wieder zurückgekommen sind und die haben dann das Produkt gekauft. Und genau diese Customer Journey versuchen wir darzustellen und versuchen wir auch klarzumachen. Wir haben auch ein sehr, sehr spannendes neues Produkt, nennt sich Saphir Matte Black, um genau zu sein. Ist ein Kochfeld, sehr kratzresistent, also wirklich ein Top-Produkt. Und man muss fairerweise sagen, ist schon im hochpreisigen Segment. Deswegen ist jetzt Amazon, um da auch fair zu sein, nicht der perfekte Kanal, um wirklich die Massen zu machen, aber es geht eben über Brand Awareness und über diese Kampagnen schon, dass die Leute dann hingehen, das Produkt cool finden, uns dann, wie vorhin gesagt, in der Studie auch beschrieben, eventuell offline in dem Küchenstudio oder in einem anderen Offline-Retailer auch kaufen. Also das heißt, da hat dann diese Journey auch funktioniert, da habe ich mein Brandbuilding gemacht, da habe ich ein cooles Produkt, was ich zeigen kann und da wollen wir auch weiter dran ansetzen.
Ja, das ist ein mega Beispiel, finde ich, weil genau da muss man als Marke ja hinkommen, dass man schaut, okay, was habe ich über das Jahr für Ereignisse, sei es jetzt irgendwie Produktlaunches, sei es irgendwie Activation im Rahmen von irgendwelchen Deal-Events und. Und dann halt zu gucken, okay, was kann ich irgendwie über diese zum Beispiel DSP-Formate, generell die Brand Awareness-Formate von Amazon, was kann ich da halt nutzen? Ne? Und gegebenenfalls auch für Produkte, die gar nicht dort letztendlich verkauft werden. Das gilt ja auch für den ganzen nicht-endemischen Bereich, also Produkte, die gar nicht auf Amazon verkauft werden, wie zum Beispiel irgendwie Bankenprodukte, Autos und so weiter, die ja trotzdem diese Kanäle halt für sich halt nutzen, weil sie sagen, okay, ich kriege da eine genaue Auswertung und ich kriege den genauen, und ich kann Zielgruppensegmente extrem genau auswählen. Und das ist ja unter anderem so besonders, dass man, also jetzt gegenüber auch herkömmlichen Marketingkanälen, dass man basierend auf dem ganzen Kaufverhalten, der Historie, den Daten, die der Marktplatz über die Jahre gesammelt hat, ganz genau Zielgruppen auswählen kann. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Zielgruppensegmente vor Augen, wo man, wo ihr jetzt sagen könntet, Mensch, wir wollen irgendwie Haushalte erreichen, die jetzt irgendwie im oberen Einkommenssegment stattfinden, die sich vielleicht gerade eine neue Küche einrichten, was man auch irgendwie an anderen Käufen halt sieht, und die irgendwie im Alter sind von, sagen wir mal, irgendwie 30 bis 35 oder so. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also hast du irgendwie so bestimmte Ziel oder hast du die Erfahrung gemacht, dass du bestimmte Zielgruppen da auswählen kannst, wo du sagst, boah, krass, dass ich da so genau reinkomme, dass das so geht?
Also haben wir auf jeden Fall. Ich selbst, um ehrlich zu sein, habe jetzt die Zielgruppen da nicht ausgewählt, weil ich nicht im Marketing oder nicht im Performance-Marketing sitze und immer dafür jemand hatte, der sich da viel, viel besser auskennt als ich, um ganz offen zu sein. Aber natürlich ist das spannend für uns, ja, gerade in diesen hochpreisigeren Segmenten auch irgendwo eine Zielgruppe zu finden. Aber eben auch auswählen zu können, hey, für ich sag mal, die, ja, wie soll ich ausdrücken, die nicht ganz so hochpreisigen Geräte, die jetzt eher ins Volumen gehen sollen, die pushe ich dann halt in eine andere Richtung. Also das ist natürlich spannend, um ehrlich zu sein, natürlich nicht nur auf Amazon, sondern auch für andere Kanäle. Aber gerade auf Amazon hast du halt einfach riesen Zielgruppe. Ja. Ich kenne nicht viele Leute, die noch nie was auf Amazon gekauft haben. Und da dann das Ganze so detailliert segmentieren zu können und zielgerichtet aussteuern zu können, ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und ich würde es ja fast schon als Kunst bezeichnen, um ehrlich zu sein. Aber ist auf jeden Fall ein spannender Bereich, macht Spaß und bringt dann auch eher einen gewünschten Effekt. Also wenn ich einfach in die breite Masse schieße mit allen Produkten, auf jeden Fall, ja.
Ja, absolut. Wenn du jetzt auf dein Mendo-Geschäft schaust, was sind für dich so die Bereiche, die 2025 im Fokus stehen?
Ich glaube, erstmal müssen wir jetzt den ABN, also die jährlichen Verhandlungen mit Amazon abschließen. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht. Und dann können wir uns wieder aufs Business fokussieren. Aber was wir für uns definiert haben als so, sagen wir, die Pfeiler fürs Amazon-Business, ist Supply Chain auf jeden Fall. Ja, also hier arbeiten wir mit Vendor Flex, wir haben Picks in ein paar Ländern und da gibt es ja noch sehr, sehr viele andere Programme, die man unterschätzt auch gerne. Ja. Also man schaut ganz oft auf Amazon oder auf E-Commerce und Supply Chain läuft irgendwo mit. Aber ja, für mich, für uns ist Supply Chain unendlich wichtig und auch ein Faktor, der sich lohnt, der erstens mal Geld sparen kann, aber vor allem natürlich Zeit und Flexibilität auch bringt irgendwo. Und deswegen, das haben wir als einen großen Bereich für uns reingeschrieben für 2025, aber auch nochmal das Assortment weiter zu pushen. Ja, also wir haben noch nicht in jedem Land für jeden Artikel A-Plus Premium Content, aber genau das wollen wir machen, wollen wir darstellen. Wir haben ein paar neue Produkte, die wir pushen wollen, die wir in den Markt bringen, dieses Jahr und auch nächstes Jahr noch. Da haben wir uns drauf fokussiert, einfach diese Bereiche wirklich abzudecken und zu sagen, hey, das müssen wir machen. Wir haben noch ein paar für uns intern Prozesse, die wir vereinheitlichen wollen, aber das ist jetzt tatsächlich mehr intern. Und ansonsten, ja, glaube ich, sind wir eigentlich die letzten Jahre schon in die richtigen Richtungen gegangen. Wir arbeiten ein bisschen mit Exclusives in fast allen Ländern mittlerweile. Wir haben auch im Großgerätebereich Exclusive, ist kein Geheimnis, ja. Also kann man ja offen sehen auf Amazon, was ein Exclusive ist und was nicht. Und ich glaube, da macht es der Mix für uns aus und den müssen wir noch mal ein bisschen überarbeiten. Und ich glaube, dann haben wir da auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 und auch die nächsten Jahre noch auf Amazon vor uns.
Cool. Ja, das klingt richtig spannend. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr interessant, wie du darauf schaust, welche Themenfelder du jetzt siehst. Mich sehr freuen, wenn wir da irgendwann nochmal ein Update machen, zu gucken, wie es sich halt irgendwie entwickelt hat. Ich fiel ein bisschen auf die Zeit und trotzdem will ich noch eine Frage stellen, weil mich deine Meinung dazu interessiert. Wie guckst du so auf das Thema AI im Marktplatz-Kontext? Weil du bist jetzt natürlich eine gewisse Zeit dabei und kannst, glaube ich, die verschiedenen Themen sehr gut aus Herstellerperspektive einordnen. Und hast jetzt, glaube ich, auch über die Jahre erlebt, okay, was ist einfach nur heiße Luft und was hat eigentlich ernsthaft einen Impact? Wie guckst du auf das Thema? Glaubst du das oder findet das bei euch aktuell schon Anwendung, wie im Marketplace oder im Vendor-Kontext? Oder sagst du, nee, aktuell noch nicht, aber ich gucke mir das genau an, irgendwie für die Zukunft?
Also wir gucken es uns natürlich genau an. Ja, es ist ein neuer Bereich. Ich glaube, es kann Sinn machen in gewissen Bereichen. Also wir spielen so ein bisschen mit AI bei der Content-Erstellung. Ja, also wir haben ja auch CNA-Produkte, also Accessories. Und ja, es klingt immer ein bisschen blöd, aber natürlich hast du nicht so viel Zeit, die du für jedes Ersatzteil, für jedes Accessory verwenden kannst, gerade beim Content. Aber trotzdem ist der natürlich wichtig. Und da spielen wir jetzt ein bisschen damit, gerade für Amazon, aber auch für generell E-Commerce. Ich glaube, AI über die letzten Jahre hat sich entwickelt, gerade im Bereich Konsumentenanfragen. Ja, also Chatbots, meine Fragen zum Produkt, Retourenprozess. Da glaube ich, ist es wirklich, oder nicht glaube ich, da finde ich, ist es wirklich gut geworden in den letzten Jahren. Ja, wir haben uns jetzt auch mit Rufus bei Amazon beschäftigt, der in USA auch schon stattfindet. Da müssen wir gucken. Also es ist nicht ganz klar, welche Bereiche der aktuell komplett abdeckt, wo die Informationen herkommen. Wir haben es uns angeschaut, wir finden es spannend. Wir wollen da auch die AI füttern und dann auch nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon geschaut habt bei Rufus, aber was wir jetzt festgestellt haben für unsere Produkte, es kommt eben aus den USA und wenn man Rufus fragt nach einer Waschmaschine oder welche Waschmaschine soll ich kaufen, ist ganz spannend, der spuckt viele Produkte momentan noch aus den USA. Also die gibt es bei uns in Europa, in Deutschland gar nicht zu kaufen, einfach weil dort halt zuerst getestet wurde und die Datenbank dahinter liegt. Also ich finde das Thema spannend. Wir beschäftigen uns viel, würde ich sagen, damit und wollen auch das ganze Thema verstehen und natürlich dann auch für unsere Vorteile irgendwo nutzen können. Ja, auf jeden Fall.
Ja, wir machen da auch einiges. Natürlich irgendwie ganzen Punkte irgendwie Content-Erstellung, gerade weil wir alle Daten, also alle Marktplatzdaten halt bei uns in der AI auch integriert, aggregiert und dann interpretiert haben. Da geht es natürlich auch viel darum, halt Effizienzen zu schaffen mit der AI. Wir arbeiten ganz intensiv an so einem Modul, was automatisch den Content zurück in die gewünschte Form aus Markenperspektive bringt und. So, das heißt für uns auch wichtige Themen und da spielen natürlich dann auch irgendwie Themen wie die Optimierung für Rufus irgendwie mit rein. Ich kann aber Stand jetzt nicht sagen, irgendwie, wenn man irgendwie bei Rufus stattfinden will, muss man da die und die Einstellungen vornehmen. Also das ist halt aber noch zu früh. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, damit irgendwie intensiv halt zu testen. Und wir schauen natürlich auch, wie wir unsere Kunden da halt bestmöglich irgendwie integrieren. Ist aber Stand jetzt, weil es auch so ein frühes Teststadium ist, einfach noch nicht so verlässlich, dass man sagen kann, okay, Aktion A hat Auswirkung B. Da sind wir aber dran und das wird sicherlich auch häufig noch Thema hier im Podcast sein. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen spannenden Insights. Da war richtig viel drin und ich bin der festen Überzeugung, dass das absolut spannend ist, sich das anzuhören. Von daher vielen, vielen Dank. Du hast das letzte Wort. Zu dir.
Ja, vielen Dank. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hört gerne rein und hört es euch gerne an. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Marken und unseren Produkten, meldet euch gerne. Und dann kauft hoffentlich demnächst eine AEG oder Electrolux-Produkte.
Ja, ja, klingt gut. Alright, mein Lieber, dann bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.
Super, vielen Dank.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.